Eldo-Zeit 20. Eldoradio lebt mit dir. Jetzt im Nachtschatten. Erbgut. Jugendsünden und Liebesperlen.
Immer wieder sonntags. Immer wieder sonntags.
Immer wieder sonntags mit Christian Beisenherz und
mit Christian Schön.
Und wir haben heute einen Gast.
Soll ich mich vorstellen?
Bitte.
Mein Name ist Rainer Nitschke, ich komme aus Köln.
Ja, ein Mann, der uns stimmlich an die Wand spielen wird, da reicht es, wenn er nur seinen Namen sagt.
Das machen schon die Leute, die gleich singen werden bei uns. Da müssen wir uns alle gewaltig anstrengen.
Auch das, Rainer. Schön, dass du da bist. Für alle die, die dich nicht kennen, vielleicht mal kurz ein paar Fakten für unsere Hörer. Rainer Nitschke, Moderator bei WDR 4. Seit Jahrzehnten eine der bekanntesten deutschen Radiopersönlichkeiten und ich habe mehrfach im Netz die Bezeichnung gefunden, die Stimme des Südens.
Ja, toll, ja, oder? Das ist nicht schlecht, ne? Ich kann auch sagen, woher das kommt. Ich habe mal für eine nicht genannte Sonntagszeitung, aber eine ganz, ganz große, die größte, die es so gibt in Deutschland.
So mit Bildern?
Ja, mit Bildern,
okay,
drin, vielen,
ja,
Bildern,
ja.
Habe ich mal das Sechstagerennen moderiert. Und zwar jetzt nicht den Sportteil, sondern eben das, was in den Pausen passiert. So habe ich die Leute da interviewt, die gekommen sind, Sportler, was weiß ich wer. Und dieser Moderator, der hat mich jeweils angekündigt als die Stimme des Südens. Und da blieb das hängen.
Ah, das bleibt ja ganz oft hängen, was die Bildung sozusagen so vorgibt. Ne? Ja.
Ich bin gar nicht dafür. Ich lebe am besten jetzt im Süden, aber es ist okay.
Du wirst uns 2 Stunden aus deinem Leben erzählen und du hast uns ein bisschen Musik aus deinem Leben mitgebracht. Warum du diesen ersten Titel, den wir jetzt hören, mitgebracht hast, das erzählst du uns einfach nach dem Titel. Wir genießen ihn erstmal und mögen ihn und freuen uns, dass du da bist.
Und lieben ihn.
Je t'aime. Es ist französisch.
Oui, je t'aime.
Tja. Das großartige Klassikerstück Je t'aime. Serge Gainsbourg. Aber nicht mit der Stimme, die wir kennen. Macht er das,
nein,
mit jeder Frau, mit der er eine Affäre hat, dieses Lied einmal singen? Oder?
Naja, er lebt ja schon lange nicht mehr. Aber heute Abend gibt es in der ARD einen Film über Serge Gainsbourg, der heißt Gainsbourg. Und der Serge Gainsbourg ist ja auch berühmt geworden, vor allem in Frankreich, dadurch, dass er, sagen wir mal, nichts anbrennen ließ. Das war so ein Mann, der schon voll brannte an beiden, wie eine Kerze an beiden Enden. Und das war natürlich nicht Jane Birkin. Die Aufnahme von ihm und Jane Birkin war ja weltberühmt und wurde auch dadurch noch berühmter, dass sie verboten war, teilweise als jugendgefährdend galt. Ich hoffe, dass wir da jetzt nichts falsch gemacht haben gerade. Aber es war ja nicht Jane Birkin gerade, sondern es war
Brigitte Bardot, würde ich sagen.
Das war Stimme, Brigitte Bardot.
Also Stimme klang zwar, nach, ja, Brigitte Bardot.
Du hast es sofort erkannt.
Ne? Also selbstverständlich, als Bardot-Fan, ja.
Nee. Hatte keinen Pelz an.
Das Lustige ist ja, dass diese Platte von Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot vor Jane Birkin erschien, aber die durfte damals nicht erscheinen, weil Brigitte Bardot damals liiert war mit Gunter Sachs und Gunter Sachs hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass dieses Lied nie auf den Markt kommt. Ja, inzwischen ist es kein Problem mehr. Also es ist ein Riesenhit, wäre es auch mit Brigitte Bardot geworden, glaube ich.
Das auf jeden Fall. Der Titel ist einfach toll.
Ja. Und jugendgefährdend. Aber jetzt um die Zeit wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Nee,
die
Kleine sind im Bett. Hallo. Nein, genau. ein französischer Titel.
Ja.
Das passt ja gut zu dir, was, glaube ich, viele nicht wissen, dass du französische Wurzeln hast.
Ja, mein Vater. Mein Vater ist Südfranzose, lebt aber in Paris. Und ich war fast in Frankreich aufgewachsen. Ich muss ehrlich sagen, jetzt nach so langer Zeit, ist natürlich müßig, darüber nachzudenken, aber ich hätte bevorzugt, eigentlich in Frankreich aufzuwachsen. Es ging aus familiären Gründen, ging das einfach nicht. Sehr egal, auf jeden Fall. Meine Mutter Berlinerin, mein Vater Südfranzose.
Und wie wird man dann in Stuttgart geboren?
Das hat den ganz einfachen Grund, meine Mutter lebte in Stuttgart.
Aha.
Aber ich habe natürlich, warum nicht, mit Stuttgart aufgewachsen. Man hört es ein bisschen im Dialekt natürlich auch noch. Aber durch diese beiden Elternteile habe ich ein bisschen mehr vielleicht noch im Blut als den Stuttgarter.
Und es zieht dich aber persönlich auch dahin. Ne? Also du hast schon durchaus eine Affinität zu Südfrankreich.
Nicht nur Südfrankreich, nach Frankreich generell. Das liegt im Blut, glaube ich. Und mein Vater, und ich bin ja zweisprachig aufgewachsen bis zum 9. Lebensjahr, war mein Vater mit uns in Deutschland. Und ich habe dann natürlich schon Französisch lernen müssen in der Schule, wie andere auch, und in der Grammatik und so weiter. Aber ich versuche immer, das auch im Leben zu halten, die Sprachkenntnis, und lese sehr viel französische Zeitungen, um das nicht zu verlieren. Und bin so oft ich kann in Frankreich und Paris.
Du lebst jetzt im Augenblick in Köln und in Paris?
Naja, in Paris leben ist ein bisschen übertrieben. Ich bin so oft es geht in Paris und wohne da im Hotel. Mein Vater, er ist 90 Jahre alt und ich habe noch zwei Halbbrüder in Frankreich, in Paris, die leben da. Aber vielleicht eines Tages, schön wäre es schon, aber es ist auch nicht ganz billig.
Wo lebt es sich besser? Es könnten Kölner zuhören. Also
wie meinst du jetzt besser?
Ja, wo bist du lieber? Wo genießt du das Leben mehr?
Home is where the heart is. Das Herz ist gerade in Köln zu Hause, im Moment in Dortmund.
Das ist auch toll. Würdest du denn den nächsten Titel, den du mitgebracht hast, auf Französisch ansagen wollen? Und warum du ihn mitgebracht hast, erklären wir dann danach.
Eine Chanson de Dieter Thomasek, würde man sagen in Frankreich. Ein Schlager von Dieter Thomasek. Ich meine, jetzt hatten wir gerade Brigitte Bardot und Serge Gainsbourg. Wer kann nur kommen?
Dann ist Dieter Thomasek folgerichtig.
Die logische Folge ist Dieter Thomasek. Und der Dieter hat ja als Sänger angefangen. Sag mal, sagt euch Stahlnetz noch was?
Ja, sicher.
Die alte Stahlnetz-Folge.
Die große Krimiserie, Straßenfeger.
Ja. Genau. Stahlnetz und
Jürgen Roland, ne?
Ja. Und Wolfgang Menge vor allen Dingen, der die ganzen Drehbücher geschrieben hat. Und wie komme ich darauf? Ganz einfach, Dieter Thomasek wollte Schauspieler werden. Mhm. Und in einer Stahlnetz-Folge wirkt er mit einem Satz. Ist das nicht toll?
Doch.
So ist es. Also Schauspieler nicht unbedingt. Er hat dann später ab und zu mal im Theater weniger gearbeitet, aber dann dafür im Fernsehen als Schauspieler. Aber er war natürlich Moderator in erster Linie. Ist er. Und Sänger hat er richtig gelernt. Ne? Und er hat vor einiger Zeit seine Gruselplatte aufgenommen. Ne? Kann man sich das vorstellen bei Dieter Thomasek?
Gruselplatten? Ja.
Ne? Ja, so also eindeutig. Es gruselt einen förmlich. Die heißt Es ist Mitternacht schon. Und da geht's um Gespenster, Erscheinungen. Und da gibt's eine Geschichte, erst Phantom 4. Und Dieter Thomasek, der lässt uns jetzt es kalt über den Rücken rieseln bei Phantom 4.
Sowieso. Und das spielen wir mit der Startnummer 2.
Ja.
Der Nebel, ich wollte nach Haus, da passiert es nachts gegen 10. Die Kurve war gemein, ich bremste ab.
Ungewöhnliche Musik für Eldoradio, aber nicht am Sonntagabend. Hier ist das Erbgut und Rainer Nitschke ist bei uns zu Gast. Du und Dieter Thomasek, ihr kennt euch ganz gut.
Schon
vom
lange.
Süddeutschen Rundfunk.
Damals? Ja, nicht nur. Ich war ja bei vielen Sendern. Ich habe bei Radio Luxemburg angefangen damals. Aha. Da war der Dieter allerdings schon beim Saarländischen Rundfunk. Aber wir kennen uns natürlich schon seit über 40 Jahren, weil er gesungen hat und weil wir vieles auch gemeinsam gemacht haben. An verschiedenen Sendungen und Veranstaltungen und so natürlich.
Und wie ist er so als Kollege?
Einer der kollegialsten Menschen, die ich kenne. Aha. Ein unglaublich sympathischer Mann, der nie vergessen hat, dass er Dankbarkeit auch zeigen sollte dem Leben, dass er es doch sehr weit gebracht hat. Das hat er immer getan. Also ein höchst sympathischer Mann, der äußerst kollegial ist zu allen Kollegen.
Und einer, der für die Kollegen auch brennt und die Kollegen auch nach vorne bringt und ihnen hilft, wenn es ihnen nicht so gut geht?
Das hat er oft getan, bei vielen Kollegen, die mir namentlich bekannt sind, natürlich. Und er ist vor allem ein Mann, der auch, sagen wir mal, das deutsche Lied gut in entsprechender Weise gefördert hat, den Schlager. Ich denke an die ZDF-Hitparade, die Nummer 4 und so weiter. Mhm. Ja, und er war also immer ein Fan des deutschen Schlagers, hat versucht, eben die deutschen Kollegen auch entsprechend zu unterstützen. Also der deutsche Schlager ist nach wie vor präsent. Und das hat man auch Dieter Thomasek zu verdanken.
Und ihr beiden habt ja durchaus eine Gemeinsamkeit, ne? Eine akustische.
Ja, also meinst du, wir singen beide gern, oder wie?
Nein, ja, das vielleicht auch. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber ihr habt eine sehr auffällige Stimme, eine, die man sofort erkennt. Also wenn man Dieter Thomasek irgendwo aus dem Off die Stimme hört, weiß man sofort, der is it. Und das geht vielen Leuten mit deiner Stimme genauso. Mhm. Ich habe im Internet ein Video gefunden, das war mal ein Porträt über dich, was in der ARD gelaufen ist. Das beginnt mit so einer Umfrage auf der Straße. Aha. Da waren viele Frauen, die gesagt haben, oh, diese Stimme, diese tiefe männliche Stimme, diese sonore Bassstimme. Und das endete dann mit zwei jungen Mädels, die gesagt haben, oh, das ist der Mann mit der erotischen Stimme immer.
Aha. Siehst du, was ich alles erfahre? Haare.
Diese Erotik also in der Stimme.
Sagen wir mal so, es gibt ja Leute, die fragen, wie kommst du zu so einer Stimme? Die Menschen, die behauptet haben, ich sei also auf die Welt gekommen, sterben langsam weg. Also das ist schwer beweisen. Aber das stimmt wohl schon mit der Stimme, das ist schon ein Markenzeichen. Hat aber auch seine Nachteile gehabt früher. Heute geht's, aber ich habe
welche Nachteile?
Schon, kann ich dir sagen. Ich habe die Stimme ja schon seit Jahrzehnten und als ich angefangen habe, so mit 21, 22 Radio zu machen, später auch in die Öffentlichkeit zu gehen, Veranstaltungen zu machen, hat die Stimme nicht zum Gesicht gepasst. Die war irgendwie älter. Und ich bin so langsam in die Stimme reingewachsen. Also ja, inzwischen geht's, weil die Radioleute damals, die sahen alle furchtbar mies aus. Also es gab kaum jemanden, der einigermaßen gut aussah. Und Jung schon gar nicht, Jung schon gar nicht. Und das war damals also relativ schwierig, aber dann wieder Zeit. Interessant war es im Fernsehen in erster Linie. Da musste das beides zusammenpassen. Und ich habe 1981 das erste Mal im ZDF das Kinderprogramm moderiert. Das Kinderferienprogramm. Und da war ich natürlich auch schon was älter und da hat es mir der Stimme ganz gut hingehauen. Wenn die Stimme nämlich nicht zur Optik passt, ist furchtbar.
Aber was die beiden Mädels gesagt haben mit der Erotik in der Stimme, wie viel ist da dran? Ist das deren Projektion auf deine Stimme, was die sich da vorstellen, oder legt man da Erotik rein?
Das kann man, glaube ich, nicht. Ich glaube, jeder, der versucht, irgendwas nachzurennen, was er nicht hat, der scheitert. Das ist ganz klar. Und sagen wir mal, beliebt bei den Menschen oder zu sein, ist ja auch ein Dankeschön dafür der Menschen, dass man sich angestrengt hat, dass man viel gearbeitet hat. Und da freut man sich drüber, wenn die Leute das akzeptieren, was man mag. Natürlich verändert man sich auch mit der Zeit, das ist klar. Aber sagen wir mal, sowas herzustellen, das wäre Schauspielkunst. Und ich glaube, das ist für uns nicht gefordert.
Ja. Wichtig in deinem Leben, in deinen Sendungen war, nicht nur, aber ganz viel, immer die Musik. Und die Musik immer in einer ganz gemischten Form. Du hast also natürlich viel Schlager, aber auch viel internationale Musik. Wir wollen jetzt mal ein bisschen weg von der deutschsprachigen Geschichte. Der nächste Titel, den du mitgebracht hast, kommt von Santana. Das ist ja nur eine ganz andere Richtung.
Ja, ist eine ganz andere Richtung. Aber wenn du viel mit Schlagern zu tun hast, brauchst du ab und zu sowas. Sonst geht's nicht. Ja? Mal abgesehen davon, wir hatten ja früher, ich habe bei Radio Luxemburg angefangen, da hatten wir ein Mischprogramm. Nicht? Das war ein Programm von Santana bis Bill Haley, von Freddie Quinn bis Costa Cordalis, eigentlich alles lieb. Und das war gar nicht schlecht. Familienprogramm nannte man das. Und ich weiß, dass Santana auch generationenübergreifend Spaß macht. Ich hoffe, dieser Titel auch, den ich mitgebracht habe, Gigolo Bar, war mir mein Lieblingstitel.
Ja, es geht in die Knie, ne?
Ich sage mal so, meine beiden jungen Kollegen, im Verhältnis sind wir seitdem doch wesentlich jünger, wären Disco geeignet, durchaus. Gibt's heute Discos noch, wo sowas läuft?
Ich weiß. Du fragst jetzt echt den Falschen, nur, wenn ich ehrlich
bin. Es gibt alles Mögliche immer,
hör mal.
Revival-Partys.
Ja.
90er Revival Partys gibt's. Warum gibt's nicht auch 70er Revival Partys?
Ja, ich glaube, das 40er, 50er. Wir machen ja sowas Ähnliches gerade letztlich. Gigolo Bar mit Santana.
In welche Zeit gehen wir zurück mit der Glenn Miller Nummer jetzt?
Ja, das ist schon ganz früh. Es gibt ja so Raritäten, die ich zu Hause habe. Da bin ich halt ganz stolz drauf. Und ich habe öfter mal in vielen Sendungen bei verschiedenen Sendern, ja, bei verschiedenen Sendern schon, auch bei Radio Bremen und so weiter, beim Bayerischen Rundfunk, habe ich immer, wir waren die ganz froh, die Kollegen, was mitgebracht, was aus dem Rahmen fällt. Das heißt, eine Rarität, was Besonderes, was eben keiner hat. Und manchmal kommt es eben vor, auf das kommen wir nachher noch zu sprechen, dass so eine Rarität Wellen schlägt und dann plötzlich einem zum Comeback verhilft. In dem Fall natürlich nicht. Ich habe eine Rarität mitgebracht, Glenn Miller und seine Band ist ja über Generationen nach wie vor der Inbegriff der Swing-Musik in the Mood und so weiter. Und da gab es auch viele gesungene Titel. Und da gab es bei der BBC Anfang der 40er Jahre eine Sendung, wo Major Miller zu Besuch war und jetzt gleich der Frau Weinberger, so heißt die Moderatorin, sie war für Deutschland gesendet, diese Sendung damals erklärt, dass also jetzt bei Glenn Miller Deutsch gesungen wird.
Ilse, this is Sergeant Johnny Desmond. I wish you'd tell the audience that he will sing in German our tune, Long Ago and Far Away.
With pleasure.
Erbgut, Jugendsünden und Liebesperlen.
Wobei nicht ganz klar ist, was das jetzt war. Jugendsünde oder Liebesperle?
Ich würde, das war beides. Eine Jugendsünde und eine Liebesperle. Ich fand das unheimlich schön. Es fällt natürlich total aus dem Rahmen und du kannst es nicht jeden Tag spielen oder jeden mal auf die Nase binden. Aber letztlich ist es Musik, die schön ist, die gefühlvoll ist und vor allem ausgefallen.
Rainer, du hast jetzt mehrfach erwähnt, dass du ja bei verschiedenen Sendern schon moderiert hast. Das hat alles angefangen bei RTL, ne?
Damals hieß es noch Radio Luxemburg, Radio Telepi Luxemburg natürlich schon auch, aber in Deutschland war der Sender unter Radio Luxemburg bekannt und es lag daran, dass ich da gelandet bin. Ich habe mit 12 Jahren Radio Luxemburg entdeckt für mich auf der rauschenden Kurzwelle damals in Stuttgart. Man musste also alle möglichen schrecklichen Dinge in Kauf nehmen, um diese Schlager hören zu können. Die deutschen Sender haben sowas nicht gespielt und da war also mein absoluter Gott war Camillo Felgen natürlich, der Chef von Radio Luxemburg, der Hitparade am Sonntag und solche Dingen. Und ich habe dann ein Abitur gemacht in Stuttgart und habe da überlegt, na, ich will eigentlich mal Schauspieler werden, wollte eigentlich Germanistik studieren und Theaterwissenschaft, auch das noch. Aber so Bühne wäre nicht schlecht. Und da habe ich dann kurz nach dem Abitur ein Engagement bekommen in Stuttgart in der Komödie mit der berühmten Ursula Herking als Schauspielerin. Der Schauspielerin, die hatte die Hauptrolle gespielt. Und ich hatte dann im Sommer frei und habe mir so meine heimlichen Wünsche erzählt. Sag, Mensch, ich würde einmal bei Radio Luxemburg, weißt du, so eine Urlaubsvertretung machen, das wäre doch klasse. Ich sag, versuch's doch einfach.
Und sie hatte den Kontakt dann
hergestellt? Sie hat den Kontakt hergestellt zu Radio Luxemburg, mir ein Empfehlungsschreiben mitgegeben. Ich fuhr nach Luxemburg, wurde dort aufgenommen, freundlich, lieb und nett. Da sagte der damalige Chef zu mir, Camillo war gar nicht da, ein anderer, der sagte, ach, kommen Sie mal ins Studio. Ja, sagen Sie mal irgendwas zu dem Titel, ich gehe noch zur Schule von Manuela, habe ich was gesagt dazu. Dann sagt er zu mir, okay, Sie können einen Monat bei uns arbeiten, Sie machen Ihr Musikprogramm selbst, ja, und sind Rainer oder Rainer. Sag ich, okay, ich
komme. Quasi das kürzeste Casting der Welt.
Kürzer geht's nicht. Und der Monat war das Casting dann auch, denn okay. Die haben mich dann reengagiert.
Ja. Wie weh muss es dir dann heute tun, wenn wahrscheinlich dich ja ganz viele Leute, die gerne ins Radio möchten, diese Generation, was mit Medien machen, wenn die dich fragen, wie komme ich denn zum Radio und so und du ihnen dann im Grunde nur ganz lange steinige Wege zeigen kannst. Es war ja dann doch für dich viel, viel einfacher und du hattest sehr viel Glück.
Naja, sagen wir mal so, Glück gehabt für den Einstieg jeweils hatte ich, aber du musst es dann trotzdem bringen. Naja, also klar. Wenn ich jetzt den Monat jetzt nicht gebracht hätte, weil Radio Luxemburg hätte der Camillo mich nicht weiter engagiert und nach der Zeit Radio Luxemburg, wo das zu Ende war, nach einer kurzen Zeit in Frankreich, bin ich nach Deutschland zurückgekommen, hatte wieder Glück, dass ich beim SDR, beim Süddeutschen Rundfunk jemanden fand, der und jetzt kommen wir auf die Stimme zurück, der die Stimme ganz gut fand. Ich habe einen Jungen gesucht, die war damals 21, eine Sendung Bayerischen Rundfunk, Süddeutschen Rundfunk, eine junge Stimme, einen jungen Typen gesucht, da haben sie mich eben genommen dafür. Und da wurde ich auch Redakteur dann und so, das ging alles ratzfatz. Aber man musste es trotzdem können und das kannst du ja Leuten schwer vermitteln. Ne? Wenn ich einer fragt, ich möchte ganz im Rundfunk, ich möchte irgendwas so ein Mädchen was machen, ja was denn?
Heute gibt's Kurse, die viel kosten, man kann Coachings machen, man kann sich ausbilden lassen und trotzdem landen dann nicht alle da, obwohl sie da vielleicht hinwollen.
Ach, dann werden sie Coacher irgendwann. Oder Berater.
Aber woher konntest du das dann damals, dass du es da in diesem einen Monat bringen konntest, wo du es ja vorher noch nicht wirklich trainieren und üben konntest?
Nein, ich habe einfach das gemacht, was ich als Junge gehört habe im Radio. Radio Luxemburg war ein Sender so von Haus zu Haus, nicht? Man hat mit den Leuten gesprochen, mit den Hörern, und deswegen auch nur der Vorname. Das hat dann eine gewisse Vertrautheit hergestellt und das war ich relativ einfach. Du musst es nur können. du musst es können. Wenn du jetzt das nicht kannst, dann merken die Leute das. Und da waren die Leute sehr empfindlich.
Also das Authentische ist so ein bisschen das, was sein muss.
Das Tolle bei Radio Luxemburg war natürlich der Umstand, dass wir alle anderen Nationen auch im Haus hatten. Ne? Ich war abends oft mit den Engländern ein Trinken. Und mit den Franzosen habe auch das Glück gehabt, beim französischen Programm arbeiten zu dürfen, wo Tramidelein, wie hieß die Sendung, ne? Und sowas alles, das ging da.
Kannst du dich an die erste Sendung noch erinnern?
Ja, natürlich. Das war da hat man die neuen Leute erstmal nachts losgelassen. Hallo Nachtarbeiter hieß die, von 12 bis 1 Uhr. Nur über die Ultrakurzwelle empfangbar, also groß was falsch machen konntest du nicht. Und da konntest du dann üben und dann wurdest du ins Vorabendprogramm gebracht und da durfst du mal die Funkkantine machen.
Ist man denn da aufgeregt gewesen? Warst du damals aufgeregt?
Ja klar, natürlich. Natürlich, obwohl die Atmosphäre so ähnlich wie jetzt hier. Du hast einen Techniker gehabt, mit dem warst du alleine. Du hast da die Musik gespielt, die du mitgebracht hast aus Schallplatten. Hast du hingelegt, sag komm, spiel mal da rein nach. Ja, und das zwischendurch sagst du irgendwas. Man war schon aufgeregt, weil du denkst natürlich immer, du machst irgendwas falsch. Und aber das legt sich.
Das bist du heute gar nicht mehr aufgeregt, wenn du in eine Sendung gehst?
Ich reg mich höchstens auf, wenn irgendwas nicht ganz stimmt, was man vorbereitet hat und da irgendwas am Argen ist und ich quasi nachbereiten muss. Das regt mich auf, aber ansonsten, das gibt immer wieder Momente, wo man nervös ist, zum Beispiel, wenn du irgendwas machst, was du noch nie gemacht hast. Ist ja klar.
Gibt es noch Sachen im Radio, die du heute machen musst, die du noch nie gemacht hast?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass da noch viel kommt. Aber im Prinzip dreht sich das alles im Kreis. Man kann das Radio nicht neu erfinden. Das bleibt immer gleich eigentlich im Prinzip.
Ist dieser Spaß, den du damals, so diese Leidenschaft für Radio, die du damals hattest, als du da unbedingt hin wolltest, ist das heute noch da?
Ja, ich wollte ja nicht unbedingt dahin. Ich habe das ja damals nur urlaubsmäßig gemacht und habe gedacht, Mensch, da könnte ich bleiben, ja. Zumal ich in Luxemburg nur 10% Steuern bezahlt habe. Ich hatte dann in Stuttgart das Vergnügen, die erste Autofahrersendung zu machen, mit einer Kollegin zusammen quasi die Verkehrswelle einzurichten. Und die Kollegin Sibylle und ich, wir haben uns damals gesagt, das war Anfang der 70er Jahre, also länger als 5 Jahre machen wir das nicht. Wir sind bis zum Schluss da geblieben, bis heute. Ich und die Kollegin sind inzwischen in Rente.
Ja, du hast in diesem Jahr deinen Abschied gehabt bei SWR 4. Mhm. Da sind viele Leute gewesen, die Glückwünsche geschickt haben, auch viele Prominente, denn du viele Künstler hast du persönlich kennengelernt, da sind auch Freundschaften entstanden. Mhm. Wie ist das? Also man denkt ja immer, als Außenstehender, ja, die sind dann befreundet, die Künstler, die möchten das dann gerne, weil zum Beispiel man was davon hat, sozusagen.
Ja, das gibt's natürlich auch. Ich meine, wenn du als Musikredakteur damals im öffentlich-rechtlichen Radio warst, du ja Solist, ne? Es gab ja außer den öffentlich-rechtlichen Sendern nichts. Da warst du dann schon ein begehrtes Objekt der Schallplattenindustrie und der entsprechenden Promoter, die dir das auf den Tisch gegeben haben. Aber bei mir, also ich kann es nur mal für mich sprechen und vielleicht ein paar andere Kollegen, die ich kenne, war eigentlich der Hauptgedanke der, dass man dem gerecht wird, was Radio soll, was unsere Aufgabe ist und nicht unbedingt jetzt der längere Arm der Industrie sind. Das wollten wir nicht. Aber wir mussten natürlich, waren trotzdem angewiesen auf die Industrie, dass die uns neue Platten bringt. Aber wir waren schon so eine Art Filter, das schon.
Wie war das, als du diese Platte kriegtest, Peter Maffay, du? Wo wir gerade bei, man hat ja doch eine gewisse Macht.
Ja. Naja, das wäre eh ein Hit geworden. Also pass mal auf, ich war auch der Erste, der bei Radio Luxemburg Lady Madonna gespielt hat von den Beatles, der erste weltweit. Deswegen wurde es ein Hit. Aha. Ist ja klar. Mit Peter Maffay genauso. Nein, das wird Spaß beiseite. Das war damals so, der Michael Kunze hat das produziert, das war 1970, und der rief mich an, du sagst, pass mal auf, ich habe deinen neuen Sänger, der ist Maffay. Ich möchte ihn auf Promotion-Tour schicken, kannst du nicht irgendwie, dann sag ich, lass mal vorbeikommen. Das Lied hat mir überhaupt nicht gefallen, weil der Mittelteil alleine, grauenvoll, und aber trotzdem, der Typ war ganz nett, und der kam dann vorbei und hat ein Interview gemacht, das war das erste seines Lebens. Und er war nervös. Also ich nicht mehr, aber der schon, lange her.
Und der Titel ist ein Hit geworden und du warst der Erste.
Und Lady Madonna eben auch, ja.
Dann hören wir jetzt trotzdem Peter Maffay mit Du.
Oh.
Mit voller Inbrunst, ein junger Peter Maffay hat zu uns gesprochen.
Ja, mal seine erste Platte, Du, ziemlich lang, für 4,60 Mark konnte man eine Menge kriegen, nämlich 5 Minuten. Und zum anderen war es ein Millionenhit, ist doch nicht schlecht als Einstieg.
Heute würde man wahrscheinlich sagen, ist zu lang fürs Radio.
Es gab auch gekürzte Versionen, ich kann das sagen, warum, weil wir mochten eigentlich alle unisono diesen Mittelteil nicht besonders, wo einer sagt, du, soweit ich möchte etwas sagen, das ist einfach nicht gut. Und das
du sagst einer, weil es ist gar nicht
Maffay. Nein, es ist, ich verrate wahrscheinlich kein großes Geheimnis, aber man hat sich denken können, es ist nicht Peter Maffay, der da spricht, sondern Michael Kunze. Also der Produzent, aber es war einfach zu lang und zu schnulzig. Also wir haben das alle gekürzt dann gesendet.
Okay. Wenn man im Radio spricht zu den Leuten und sie direkt anspricht, mit welcher Haltung machst du das? Also stellst du dir wirklich da Personen vor, konkret? Oder was ist das für ein Gefühl, da zu sitzen und von Millionen gehört zu werden?
Das spürt man gar nicht, dass Millionen zuhören, das merkt man nicht. Das ist
merken
auch
wir ja hier jetzt auch nicht.
Millionen. Was meinst du, was gleich vor der Tür steht hier, Millionen Fans? Na, das merkst du ja nicht. Sondern ich wurde kürzlich mal gefragt, wie stellen Sie sich Ihren Hörer vor? Dann habe ich der Kollegin gesagt, gar nicht, ich spüre ihn. Also man kann sich den Hörer nicht vorstellen. Man spricht mit ihm einfach, so wie man mit sich selbst auch spricht. Wenn man jetzt mit sich sprechen wollte.
Was spürst du denn da, wenn du an den Hörer denkst, wenn du sagst, du spürst den Hörer?
Ich merke, dass jemand zuhört, das spürt man. Und ich merke, wie jemand reagiert, merkt man auch. Ist so, wenn du einen Fehler machst zum Beispiel, ja, das ärgert einen ja meistens selbst am ersten, wenn du dich verquatschst oder was. Wir hatten mal, das ist so eine kleine Geschichte, die typisch ist. Wir hatten mal in à la carte am Sonntag in unserem Wunschkonzert in WDR 4, hatten wir mal aufgezeichnete Telefonate, weil es war oft sonst zu lang und so weiter. Das heißt, ein Kollege hat nur die Antworten aufgezeichnet und ich habe die Fragen dann vorgelesen und dann haben wir die Antworten eingespielt. Kann man ruhig sagen, wird heute nicht mehr so gemacht. Und da habe ich mich in der Zeile vertan. Hörer, was für die anderen Sätze. Und das ärgert einen, ja. Und wenn du so eine Panne schiebst, dann spürst du schon, dass da jemand ist, der dir zuhört, weil es dir furchtbar peinlich ist. Das ist das Gefühl. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht beschreiben.
Aber dementsprechend merkt wahrscheinlich umgekehrt auch der Hörer, da spricht jemand tatsächlich zu mir.
Ne? Ja, natürlich.
Da bin ich gemeint.
Natürlich, das ist eine Frage. Ja klar, das Radio lässt viel Fantasieraum frei auch. Also die Menschen stellen sich ja den ganz anders vor oft, als er wirklich ist. Man gibt ja nicht alles von sich preis. Aber man versucht mit den Menschen einfach zu reden, auch ihnen Freude zu machen letztlich. Und, was ich für ganz wichtig halte, man nimmt die Leute ernst. Also ich mache mich nicht lustig über irgendjemanden, sondern ich versuche die Leute ernst zu nehmen. Auch wenn wir jetzt hier und da mal einen Titel spielen und sagen, okay. Aber ich versuche die Menschen ernst zu nehmen, das spüren sie dann auch.
Und das hat ja den Nebeneffekt, dass die Leute so eine Verbindung spüren, die ja eigentlich so einseitig sozusagen ist. Die meinen dann immer, dich zu kennen, weil du ihnen wie ein Freund vorkommst. Und ja, das führt wahrscheinlich auch manchmal zu kuriosen Begegnungen auf der Straße, ne?
Ja, nicht nur auf der Straße. Es passieren alle möglichen Dinge. Erfunden hat das Ganze, wenn man so möchte, Camillo Felgen. Camillo Felgen hat damals das deutsche Programm von Radio Luxemburg erfunden. 1958 war das und wollte ein Programm machen von Freunden für Freunde. Also er wollte nicht diese sture damals in der ARD, die Vorgaben, meine Damen und Herren. Ja, wir hatten zum Beispiel in Stuttgart im zweiten Programm der Klassiker eine Sendung, ist die musikalische Morgengesellschaft. Allein der Titel. Kannst du mit Krawatte kommen.
So, ja. Natürlich.
Da geht nur mit Krawatte und dann noch zwei Kerzen.
Auch als Hörer.
Meine Damen und Herren, ja, das ist selbstverständlich. Bitte ich mir aus, ja. Also so, nicht? Das wollten wir in Luxemburg nicht. Und das hat man dann auch rübergebracht in der ARD. Ne? Also das, da, diese, natürlich gibt's dann auch Menschen, die, sagen wir mal, jetzt das Level verlassen, das man vorgegeben hat. Das Level heißt also, hier spricht einer im Radio, da hört einer zu. Ja, auf der Bühne, eine Talkshow habe ich auch mal gemacht, da habe ich da was erzählen drüber, auf der Bühne und im Saal ist dunkel. Das heißt, es gibt Unterschiede. Und ich habe dann versucht, das ein bisschen aufzubrechen. Aber es gibt Menschen, die auch dann völlig falsch verstehen, wie man zu ihnen spricht, dass da eben doch eine Barriere ist. Und die dann meinen, der gehört mir. Ja, die werden dann, da kommen Besitzansprüche und Stalking und alles Mögliche kommt davor. Es gab einige schlimme Fälle schon auf dem Gebiet. Ich habe mit der Rechtsabteilung damals das SDR, da mussten wir einige Fälle runterbügeln, weil es gab zum Beispiel eine Frau, die geistig nicht ganz auf der Höhe war, natürlich, die mich der Morddrohung bezichtigte und solche Sachen vorgekommen. Keine schönen Sachen.
Muss man auch zu wechseln Sachen wissen. Ne?
Was für schöne, positive Rückmeldungen bekommst du?
Auch wenn jemand sagt, das war eine schöne Sendung, ist es okay. Freue ich mich auch bei Kollegen, wenn die das sagen. Zum Beispiel, wenn irgendjemand sagt, das war so lustig, was du gemacht hast, hat mir gut gefallen. Das reicht. Alles andere ist nicht wichtig.
Kommt es vor, dass du bei einem dir unbekannten Bäcker im Supermarkt, in der Metzgerei standst oder stehst, irgendwie an der Kasse deine Bestellung aufgibst und dann sagen Leute, kenne ich sie nicht aus dem Radio?
Doch, das kommt schon mal vor, aber das machen die wenigsten eigentlich zum Glück, weil er seine Ruhe haben möchte. Nein, das hat eigentlich eher so mit dem Fernsehen angefangen. 1981 habe ich gesagt, Kinderprogramm im Fernsehen moderiert, bundesweit. Dann habe ich gedacht, naja, jetzt bist du berühmt. Natürlich nicht, aber so im Laufe der Zeit, wenn du öfter beim Fernsehen bist, da gibt es ein paar Leute, denen du noch in Erinnerung bist oder gerade in Baden-Württemberg durch viele öffentliche Veranstaltungen und so weiter und so fort. Ist klar, dass die Leute dich kennen, aber viele sind auch sehr dezent und wissen, der Mann will seine Ruhe haben und grüßen vielleicht freundlich, der grüßt man freundlich zurück.
Findest du es deswegen dann auch angenehm, dass man als Radiomann gar nicht so bekannt ist und doch dann irgendwie inkognito ohne Sonnenbrille durch die Straße geht und
keiner erkennt an? Also das Schlimme, glaube ich, an dem Beruf ist, dass man ihn nicht abschalten kann, ja. Oder selber auch abschalten kann. Der Kuhlenkampf, oder wer das immer hat mal gesagt, das wäre doch toll, wenn man das so machen könnte, wie er es macht. Beruflich setzt man sich voll ein, aber dann, wenn der Scheinwerfer aus ist, müsste man einen Schalter haben, umgekehrt sagt, jetzt bin ich privat. Und das ist oft nicht möglich. Also man muss immer schauen, dass man sich einigermaßen ordentlich verhält.
Also nicht so öffentliches Eigentum werden, auch wenn man Stimme des Südens ist.
Man ist, das sagt die Stimme des Südens zwar nicht so wild, aber öffentliches Eigentum ist man schon, vor allem öffentlich-rechtliches. Das hat also schon einiges zu bedeuten.
Öffentlich-rechtlich, da fällt mir doch gerade was ein. Ich habe es eben schon mal erwähnt, du hast mit 65 den Abschied gefeiert in diesem Jahr in Baden-Württemberg. Und aus dem Anlass haben die Kollegen da im Archiv gekramt. Das haben wir uns jetzt einfach mal geklaut.
Oh,
und ein
ausgeliehen
Interview,
haben wir uns das, ausgeliehen.
Ausschnitt von dir hier vorliegen. Ich glaube...
Bin aber gespannt.
Sollen wir das einfach mal so...
Lass uns da einfach mal reinhören.
Ja, wir sagen noch nicht, wer es ist.
Nach Mut weiß ich nicht. Es gehört wohl Erfahrung und Leidenschaft für den Beruf. Ja, Leidenschaft. Nicht nur ich will, sondern leidenschaftlich verliebt sein in den Beruf.
Eine erotische Beziehung zum Beruf geradezu.
Ach Sie, junger Mann, Sie reden von Erotik. Sage ich, das stimmt. Sie haben recht. Es ist irgendwie in unserem Beruf, wenn man singen tut, kann man nicht, jetzt weiß ich nicht, ob ich was Falsches sage oder nicht, aber es kann nicht Kastrat sein. Es muss Erotik, Sexualität und Unterleib sein. Das habe ich gelernt vor 50 Jahren. Ja? Muss in dem Gesang drin sein. Verstehen Sie, was ich meine?
Hast du verstanden,
was ich meine? Ich habe verstanden. Das war ein Treffen der besonderen Art mit Sarah Leander. Die war das natürlich. Das haben die meisten erkannt, denke ich mal.
Junger Mann.
Junge, da war ich ganz stolz drauf. Ich sagte zu mir, ach, junger Mann, reden Sie nicht von Erotik. Das war lange her. Mhm. Die starb ja Ende der 70er Jahre, die Sarah. Und ich habe mit der vereinbart, ich kannte die vorher nicht, ein Interview zu machen mit dem Management und kam dann zu der Veranstaltung hin und saß im Publikum, war begeistert von dieser Frau, die damals schon immer so gut gehfähig war. Aber sie saß auf der Bühne und die Bühne vorhin ging auf und hat gesungen. Wahnsinnig toll, kraftvoll und gut. Und in der Pause war ich mit der verabredet, jetzt gehe ich in die Garderobe rein, ja, und stelle mich also demütigst vor, guten Tag, ich bin der, mit dem Sie da verabredet sind zum Interview, ich habe meinen Tonmann gerät da, ja, holen Sie, ich weiß, wer handelt, ja, mhm. Ja gut, gleich, und eines sage ich Ihnen, über 5 Minuten verlange ich Geld. Sag ich ja, das, mal sehen.
Ich kann, Entschuldigung, ich wollte nur reden.
Ja, da eben zum Anfang. Also das war nicht so angenehm, die war unglaublich bösartig mir gegenüber. Die Zara. Das hat sich aber dann gegeben, wie du ja deutlich gerade hören konntest im Gespräch.
Ja, ich wollte gerade sagen, das merkt man da nicht.
Das ging dann ganz gut, weil... Ich habe die erste, das war die erste Frage, die ich hier stellte nach der Erotik, ne? Da fiel die ganz gleich, da war der schon mal überrascht, ne?
Eisbrecher.
Ja, sie sagte, ach, ich könnte mein Zimmer tapezieren, meine Wohnung, mein Haus in Schweden mit goldenen Schallplatten, diese jungen Leute heute. Da haben wir ein bisschen mitgemacht. Dann.
Herrlich, ja. Goldene Schallplatten führen uns zum James Bond Theme, was du hier mitgebracht hast.
Ja.
Das war eine Überleitung, ne?
So,
raten wir mal, um welchen Film es geht.
Ta-ta.
Genau. Goldfinger. Hast du den neuen schon gesehen?
Skyfall? Nein, der kommt erst im ersten raus.
Also noch keine Preview?
Ja, irgendwie. Nee, ich gehe auch ungern ins Kino, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das nicht, das Lachen Sie an der falschen Stelle. ich möchte lieber alleine sehen. Aber Goldfinger, das war so einer meiner Lieblingsfilme. Ich glaube, den meisten geht es so. Damals Sean Connery und Shirley Bassey. Ja, genau. Ja, großartig. Das waren Zeiten, was? Sean Connery, Mr. Bond.
Jetzt geht's quasi vom goldenen Finger zurück zum Goldkehlchen, hätte ich fast gesagt.
Naja, also was
zur goldenen Stimme, nicht aus Prag, sondern aus Stuttgart, ja, jetzt in Köln.
Was den Goldfinger angeht, vielleicht noch eine kleine Sache. Da gibt's immer den Satz hier und da stelle ich den auch ein bei Facebook oder so. Nein, Mr. Bond, ich erwarte, dass Sie sterben. Das sagte wer? Gerd Fröbe,
natürlich.
Goldfinger.
Ja.
Und es war ein Mensch, den ich immer kennenlernen wollte. Und ich hatte in Stuttgart, wie gesagt, so eine kleine Talkshow im Renaissance-Theater. Und er hatte ein Programm da, Gerd Fröbe, ein Soloprogramm mit Morgensterngedichten. Das ist so sein Hobby gewesen. Und dachte, na, den muss ich unbedingt kennenlernen. Ja. Jetzt habe ich den Mann kennengelernt, der war ganz nett. Also sah zwar aus wie Goldfinger, auch so mürrisch. Und hat sich gedacht, ja, so ein Typ war das. Aber unglaublich nett eigentlich so. Sagt mir, Herr Fröbe, ich würde Sie so gerne interviewen. Ach, ich habe schon so viele Interviews gegeben. Ich bin Rentner, hat er mir erklärt. Ich bin Rentner, hier ist mein Rentnerpass, schauen Sie, ich fahre mit der Bahn. Und ich sagte, er wollte nicht einfach. Und dann war ich mit Gerd Fröbe, war ich ein bisschen rau. Ich sage, Herr Fröbe, ja, wir können was essen gehen. Und haben einen Spanier. Und dann bin ich mit Spanier gewesen. mit Goldfinger, wohlgemerkt, ja, der Schlepptau. Das ganze Lokal hat sich umgedreht. Mensch, ja, Goldfinger. Bis auf die spanischen Kellner, die kannten ihn nicht. Und der Gerd Fröbe hat 2 Nudelsuppen bestellt und sonst nichts und wurde sehr schlecht behandelt. Das ist die Geschichte zu Goldfinger, die mir einfällt.
Aber wie ist das, wenn man so wirklich echte Stars kennenlernt? Wir hatten jetzt Beispiele, Zara Leander, Gerd Fröbe. Kriegt man da mit, das sind eigentlich auch nur völlig normale Menschen, die halt bekannt sind, weil sie einen tollen Job machen? Oder hat man da Ehrfurcht vor und ist gehemmt, wenn man Fragen stellen will?
Nein, gehemmt nicht.
Wie bist du damit umgegangen?
Gehemmt nicht, aber Ehrfurcht natürlich, also zumindest einen großen Respekt. Ich kann mich erinnern, ich habe die Mahildegard Knef besucht in Berlin zu Hause. Da erstmal alle rausgeflickt, die waren alle weg. Und wir haben Wein getrunken. Nochmal Wein getrunken. Also jetzt das Mikrofon stand irgendwo rum. Und ich habe dann das Gartentürchen in der Bettinastraße auf der falschen Seite aufzumachen versucht. Das geht nicht auf. Also hier müssen Sie probieren. Aber wir waren nicht mehr ganz nüchtern anschließend.
Soll bei Hildegard Knef ja öfter vorgekommen.
Ja, auch. Aber ich will mich da nicht unbedingt rausnehmen. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass sie mir unterschrieben hat, lieber Rainer, so ein herrliches Geschwafelgeschwätz, Beginn einer Freundschaft, deine Hilde, und genau so war es. Das heißt, man hat dann doch, wenn man den Zugang findet zu jemandem, das ist im normalen Leben genauso. Du kannst ja auch nicht mit allen Leuten, ja. Und da gibt es Stars, ob das ein Star sind oder nicht. Bella Fonte war ein traumhafter Mensch. Da habe ich einen ganz toller Typ. War ich richtig glücklich,
den Menschen so, zu haben. Ist es so, je größer der Weltstar ist, je größer der Star ist, umso angenehmer ist er im Umgang?
Kann man nicht sagen. Das ist genauso unterschiedlich wie bei normalen Leuten auch. Also bei Kollegen oder bei, was weiß ich, Menschen, die man trifft.
Rainer Nitschke, heute zu Gast im Eldoradio Erbgut, auch gleich nach 21 Uhr noch. Und dann reden wir darüber, wie und warum und mit welchem Erfolg du 2-mal beim Eurovision Song Contest, also beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, angetreten bist.
Ich war nur dabei.
Ja, aber immerhin. Ne? Wir hören erstmal Grand Prix Musik und dann geht's gleich weiter.
Die armen Leute.
Eldo-Zeit. 21. Eldoradio. Lebt mit dir. Jetzt im Nachtschatten. Erbgut. Jugendsünden und Liebesperlen.
Immer wieder Sonntag.
Immer wieder sind sonntags dabei Christian Beisenherz und
Christian Schön.
Und heute ist dabei
Rainer Nitschke, zufällig mal vorbeigekommen, reingeschneit sozusagen bei bestem Sonnenschein. Noch
das Überraschung sozusagen.
Ja, war schön.
Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir hatten gerade einen Grand Prix-Titel von
Walter Andreas Schwarz. Ja, den kennt heute kaum noch jemand, ein Schauspieler, wenn man sein Gesicht sieht, vielleicht aus alten Fernsehstücken, lebt schon lange nicht mehr. Aber er war beim allerersten Grand Prix d'Eurovision de la Chanson dabei, damals hieß die Veranstaltung noch programmprägend so, und hat diese Chanson selbst geschrieben und auch gesungen. Und das gehört ja eigentlich schon ganz gut zu dem Genre, das man sich damals vorgestellt hat. Inzwischen ist eine Pop-Sendung draus geworden. Ne?
Wie fandst du Lena?
Hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war scheußlich. Überhaupt nicht. Performance hat mir nicht gefallen, das Lied hat mir nicht gefallen, überhaupt nicht. Mhm. Aber gut, ist Geschmackssache, ne?
Aber hättest du damit gerechnet, dass sie tatsächlich gewinnt?
Nein,
also wir reden jetzt von dem ersten Lena-Jahr.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das konnte man nicht absehen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das, was dieses Jahr gewonnen hat, gewinnt. Diese gespenstische Tante da.
Euphoria.
Nee, also so Sachen. Geschmackssache, mir gefällt's nicht. Da waren andere Titel, die mir besser gefallen haben. Aber ich gönn's der Lena natürlich auch. Die hat bestochen durch ihre Jugendlichkeit, unbekümmert, ja. Mhm. Das geht natürlich nicht so weiter auf die Dauer.
Welche Beziehung hast du zum Grand Prix?
Ach ja, ich habe den halt immer auch geguckt und die wechselvolle Geschichte des Grand Prix natürlich auch verfolgt und viele, viele Sendungen darüber gemacht und auch vor allem über Lieder, die ja das nicht geschafft haben, über die Vorrunde hinaus oder sagen wir mal, die es nicht geschafft haben, ganz nach vorne zu kommen, gab es wunderschöne Sachen zum Teil. Und das hat mich immer interessiert und zweimal durfte ich auch dabei sein im Zuschauerbereich. Einmal in Luxemburg noch und dann einmal in London.
Einfach nur als Zuschauer als oder Zuschauer. Hast du auch berichtet? Oder?
Nein. Ich hab das Glück gehabt, wurde eingeladen. Meine Reise war selbst bezahlt, aber ansonsten war ich eingeladen und durfte da zuschauen. Das war schon ganz interessant, auch hinter den Kulissen mal zu reden mit Künstlern. Ich habe mit Cliff Richard mich unterhalten damals oder und anderen Kollegen. Das hat Laune gemacht, war klasse.
Du hast gerade erzählt, dass immer wieder auch Lieder ausgeschieden sind, auch schon in den nationalen Vorentscheiden, die dann trotzdem eigentlich es verdient gehabt hätten, die vielleicht besser waren als das, was letztlich angetreten ist.
Ja.
An welche denkst du da? Es gibt ja einige davon, die auch richtig erfolgreich wurden, ne?
Wenn man zum Beispiel. Ja, gehört zu mir. Mit Marianne Rosenberg war im Vorentscheid, ist abgestunken und war ein Riesenhit anschließend. Also ein richtiger Kultschlager. Da gibt's ja einige davon. Peggy March war das öfteren dabei, Jürgen Markus war dabei. Also richtig gute deutsche Schlager waren dabei, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, die Modalitäten ändern sich immer wieder. Und das muss man mal gucken, wie es dieses Jahr läuft. Keine Ahnung.
Man weiß es ja noch gar nicht.
Nee.
Auf jeden Fall nicht mehr ARD und Pro7.
Nee.
Die stimmt. Das Kooperation gibt es nicht mehr. Raab wird dann nicht mehr mit drin hängen.
Der Ärmste.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Vielleicht kann nur besser werden im Prinzip. Nee?
Wäre Freddy Quinn noch mal einer, der antreten sollte?
Freddy ist jetzt 81 Jahre alt. Der wird es nicht machen. Aber gut, dass du von ihm sprichst. Der hat nämlich damals mitgemacht beim allerersten Grand Prix. Walter Andreas Schwarz, der eben gehörte. Damals waren 6 Nationen. Jede Nation hat 2 Interpreten mitgebracht, damit es nicht so eine arg spartanische Veranstaltung wird. Und Freddy Winter hat auf mit der Rock'n'Roll-Nummer, so geht das jede Nacht, total untergegangen. Aber zur gleichen Zeit hatte Freddy Winn mit seinen deutschen Schlagern, Erfolg in Deutschland, Heimweh und so weiter, hatte er in Japan einen Hit, Freddy Winn. Nicht in Japanisch, in Englisch gesungen. Und wenn ich dich jetzt fragen oder euch fragen würde, wer ist das? Kein Mensch würde sagen, das ist Freddy Winn. Nicht übel, ne?
Ja, kennt man eigentlich von jemand anders. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wem.
Es war eine Band in Amerika, die ist ein Riesenhit natürlich, aber der Freddy hat es in Japan gesungen, ganz ähnlich. Es gab eine deutsche Version auch mit Ralf Bendix, der sang In at the Hop. Also das war jetzt nicht so berühmt.
Den kenne ich immer nur als den Babysitter-Boogie.
Ja, der hat aber noch andere Sachen gemacht.
Ja.
Oh ja,
kann man sagen. Das war jetzt Freddy Quinn in Japan.
Mhm.
Als nächstes kommt Nana Muscuri in China.
Ja, und das war eine Sensation. Das war nämlich die erste Platte in der Volksrepublik China mit einem westlichen Künstler, Künstlerin in diesem Fall. Und was sehr wenige Leute wissen, Nana Muscuri ist ein echter Weltstar. Sich in Südamerika genauso berühmt wie in Nordamerika, in Japan und so weiter. Was also lag näher, als eine chinesische Platte mit Nana Muscuri aufzunehmen? Ich habe die vor einiger Zeit getroffen, weil wir hatten bei WDR 4 was sehr Schönes. Ein Meet and Greet mit Nana Muscuri in einem kleinen Theater in Köln. Und da trat sie vor 30 Leuten auf mit ihr 3 Musikern, die sie mitgebracht hat aus dem Orchester für ihres Mannes André Chapelle und hat Lieder gesungen. Die Menschen haben geweint vor Glück, wirklich wahr. Die sang also Griechisch, ging durch das Publikum, durch die wenigen Leute, hat die Hände geschüttelt. Guten Tag, wie geht's? Die waren fix und fertig, aber eine tolle Sache. Und ich habe sie leider nicht gefragt, was es heißt, aber es ist auch nicht nötig, wer kann kein Chinesisch, können wir doch alle, oder? Möchtest du es dann sagen?
Meins ist ein bisschen eingerostet, deswegen okay. Sag du vielleicht lieber den Titel
an. Ja, also liebe Chinesen sind ziemlich böse, nicht, dass ich Krieg anfangen. Yao Liang Dai Biao Wo De Xin. Wir müssen es irgendwann lernen.
Das wollte ich gerade sagen. Eldoladio hier, Elbgut.
Nicht schlecht, ich habe gerade rausgeguckt hier durch die Tür und las gerade 100 Jahre Eldoradio. Nein, es sind 10 Jahre. Es sind 10 Jahre.
Oh, das ist auch schon wieder 3 Jahre
her. Das war, wie wir deutlich gehört haben und wahrscheinlich jedes Wort verstanden haben, Nana Muscuri mit einem chinesischen Titel. Da wir hier auf universitärem Untergrund sind oder Grund sind, bin ich überzeugt davon, dass es jeder verstanden hat.
So, allerdings haben wir noch keine Fakultät Sinologie, wenn ich recht informiert bin.
Ab jetzt.
Hast du denn Nana auch persönlich kennengelernt?
Ja, die kenne ich schon furchtbar lange, natürlich, klar. Wir haben uns auf eine ganz lustige Art kennengelernt. Vor vielen Jahren wurde ich von Caterina Valente vorgestellt. Ich habe sie zufällig getroffen, ja, und sagte, ich muss Nana muss gründen, wir wissen die so. Ja, die ist ein bisschen schwierig, weil sie kein Deutsch kann, die spricht nur Französisch und Englisch und so. Ich komme mit. Und dann ist die Caterina Valente mit ins Hotel gekommen, wo die Muscuri wohnte, und hat mein Mikrofon genommen. Es gibt's alles als kann ich alles beweisen, wohlgemerkt, ich erzähle, ja. Das habe ich natürlich alles noch. Also, meine Damen und Herren, wir interviewen einen berühmten Star. Die Tür geht auf, nein, der Muscuri sieht nicht mich, sondern Frau Valente, und lässt einen Schrei los. Was machst du denn hier? Und so haben wir uns kennengelernt. Das ist auch schon 30 Jahre her. Und dann haben wir uns wieder getroffen, anlässlich einer Veranstaltung von WDR 4. In einem kleinen Theater war das, und da hat, wie gesagt, Nana Muscuri die Menschen persönlich begrüßt, und es hat sehr berührt. Ja, natürlich kennen wir das gut.
Das ist nicht die einzige, die du kennst. Ganz, ganz viele Künstler. Und bei deinem Abschied von dem Sender da in der Nähe von Stuttgart gab es einige, die die ihre Meinung zu dir, über dich kundgetan haben. Zum Beispiel Roland Kaiser, das fand ich sehr spannend. Ein sehr sympathischer Mann, der dem Menschen mit Respekt begegnet, sehr klug, sehr professionell. Die phonetische Präsenz sei unglaublich, einer der großen in der Radioszene Deutschlands, erreicht starke Hörerbindung und sehr kundig, was die Musikszene anbelangt.
Das also, hatte Roland gesagt,
genau, ja. Also quasi die ultimative Lobhudelei.
Wenn ihr jetzt auf WDR4.de, genau, wenn ihr jetzt auf eldoradio.de auf die Webcam guckt, könntet ihr Rainer Roth werden sehen.
Nein. dass die nichts Negatives sagen, habe ich mir schon gedacht, ja. Und ansonsten, ich finde es ja schön, wenn das jemand äußert. Der Roland, den kenne ich von Anfang an auch. Der war früher Autohändler und hat dann seine erste Platte gemacht, die ist Bevor die erste Träne fällt. Und da hat er noch mitgewirkt bei einer Funkausstellungsveranstaltung Anfang der 70er Jahre. Also dann kennt man sich schon. Schön, wenn die Kollegen das sagen. Ich würde mich auch nicht anders äußern. Ich habe auch nicht widersprochen gerade, oder?
Nein, überhaupt nicht. Wenn man so viele Leute aus der Schlagerszene eben auch persönlich kennt, dann hat man ja die Möglichkeit, so hinter die Kulissen da zu gucken. Wie ist denn da so? Also es gibt ja immer so die Gerüchte, es wird immer mal wieder hochgekocht, dass irgendwie angeblich alles so eine knallharte Szene sei und dass es da richtig abgeht hinter den Kulissen. Und das Lächeln nur fördergründig ist. Wie erlebst du das?
Nein, das nicht, aber es der knallhart abgehen tut schon, weil der alles mit Kosten verbunden ist. Und die Leute sind heute nicht mehr so freigebig, wie sie früher mal waren, weil die Plattenumsätze zurückgegangen sind. Es gibt Menschen, die auch das downloaden, ja, und da nichts dafür bezahlen. Das sieht man gar nicht gerne, weil letztlich einfach die Industrie darunter leidet auch. Aber es war schon immer ein hartes Geschäft. Ich denke da an den Sänger Bruce Lowe, der sagt euch vielleicht noch was, ja. Mhm. Bruce Lowe, ein Mann, der mit 76 gestorben ist vor 10 Jahren, glaube ich, oder etwas über 10 Jahren, mit dem ich gut befreundet war, der hatte eine künstlerische Vita, die ist so aus dem Rahmen gefallen. Da zeigt sich, was die Industrie auch wirklich kann. Und zwar war das so, der Bruce Lowe war ein Sänger der 50er Jahre, da hat er seine Hits gehabt, das alte Haus von Rocky Docky und solche Sachen. Und dann so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre war Schluss. Dann hat er umgesattelt, wurde als Schauspieler ab und zu gebraucht fürs Fernsehen und hat vor allen Dingen als Rechercheur gearbeitet, Journalist für Jasmin, die Zeitschrift für das Leben zu zweit, die gab es damals. Also weg vom Fenster, was die Show angeht. Und 1970 oder 72 wird es gewesen sein, wenn ich mich erinnere, habe ich mal in einer Frühsendung eine alte Platte gespielt von Bruce Lowe, und zwar die Geschichte von Noah. Und die Platte war 8, 9 Jahre alt, ein Billigpreislabel namens Baccarola. Ich dachte, ach, so ganz lustig, ne? Zumal ein Hörer sich das auch bestellt hat, gewünscht hat. Und dann passierte was Ungeheures. Wir haben das Lied morgens gespielt und eine Flut von Post kam und Anrufe, was ist das, ein tolles Ding, eine Bibelgeschichte, wer ist der Sänger, das ist ja Gospel in Deutsch, Wahnsinn, ja. Und da haben wir die starke Resonanz dann der Industrie mitgeteilt, sind auf nicht ungeteilte Freude gestoßen. Man hat gesagt, gibt's denn überhaupt noch, lebt er noch? Ja, der lebt noch, ja. Also bis 56, wissen Sie, das ist eine steinalte Platte, hin und her. Auf jeden Fall haben wir dann das in die Hitparade reingetan. In Stuttgart wurde Nummer 1 mit 40%, was dann ein starkes Argument war für die Firma Ariola, damals eine Single rauszubringen. Haben sie auch gemacht, mit einem ganz billigen Cover, so eine Arche aufgemalt, ja, Bruce Lowe, Noah, keiner hat gedacht, das ist ja eh wurscht, ja. Dann hat Hans Rosenthal das gehört, das Lied, und hat ihn ins Fernsehen geholt, und mit vereinten Kräften wurde das zum Hit. Bruce Lowe hat mich dann angerufen mit der Stimme und gesagt, ich habe gehört, Sie haben ein Lied von mir gespielt. Ich sagte, ja, habe ich. Noah, woher haben Sie das? Also, gar nicht gewusst, dass es da existiert. Und dann, wie gesagt, wurde es Nummer 1 und hatte 1 Million Platten verkauft. So weit, so gut. die alte Nummer von Bruce Lowe. Bruce Lowe hatte dann einen Vertrag für zwei neue Singles. Die eine hieß Gestern wollte ich beten gehen, war ein Flop. Die nächste hieß Gib mir den Wein, war auch ein Flop. Und dann sagte die Plattenfirma, ja, ist doch klar, ne? War eine alte Nummer, Zufall, kann vorkommen, sowas gibt es, ne? Hm. Und dann hat der Bruce eine Idee gehabt, mir angerufen und sagt, du sag mal, was hältst du davon, eine Rande sprechen, um mal wieder zu machen? Kartenspiel, Deck of Cards, ein Lied aus den 40er Jahren eigentlich, wo ein Soldat im Zweiten Weltkrieg in der Kirche sitzt und Karten spielt, hat er sich geholt, hat die Story übersetzt und hat wieder eine Million verkauft. Nicht schlecht, ne?
Ja.
Und dann ging es wieder ein bisschen ruhiger und dann kam Rivers of Babylon, die Legende von Babylon, und da war er wieder da. Bruce Lowe, also so kann es auch gehen.
Und wir blicken wunderbar zurück auf diesen ersten Song.
Schön.
Herr sagte, hurry up und schließ die Tür.
Ist doch nicht super schlecht, ne?
Ja. Großartig.
Ja. Die Bibel.
Wir haben auch ein paar Hörerfragen bekommen.
Was?
Von Leuten, die über Facebook zum Beispiel und in unsere Internetseite wussten, dass du kommst.
Aha.
Und da haben wir eine Frage bekommen. Der Hörer möchte wissen, wie Ulla Norden denn so eingerichtet ist und ob die wirklich einen Garten-Außenthermometer hat.
Die hat einen Garten und auch einen Außenthermometer hat sie auch, die Ulla, und ist ja gediegen. Gediegen eingerichtet, richtig gediegen.
Ist so neben dir eine dieser WDR4-Legenden, ne? Ich glaube, als sie Abschied gefeiert hat bei WDR4, das tat vielen Hörern weh.
Ja, das ist sehr selten so etwas. Also Ulla ist eine herzensgute Person. Das strahlt sie aus und das mögen die Menschen. Die haben die Ulla total ins Herz geschlossen, weil es einfach lieb ist. Die ist auch privat, die ist einfach furchtbar lieb. Wir haben ja zusammen einige Lieder aufgenommen auch und es gab viel zu lachen dabei, aber es ist eine ganz liebe.
Das ist ja auch so was. Du hast tatsächlich auch selber gesungen, ne? Du
naja,
machst
sicher,
nicht
ja
nur Schlageransagen, nein, sondern auch selber.
Nein, das ist ja eine furchtbare Geschichte gewesen. Eigentlich, es gab vor Jahren, gab es die Idee, eine SWR4-Band zu gründen. Wir stehen aus ein paar Kollegen, die Musik machen. Und wir waren also furchtbar betrunken, das kann ich ruhig sagen, bei einer Fete. Und da war so ein Pianist dabei, der hat schön gespielt, so eine Jazznummer. It must have been Moonglow. Bin ich zu dem hin, hab mitgesungen und dann gesagt, das machen wir eine Band auf. Und dann hatten wir 3-4 Proben und wir hatten so 10 Titel drauf und da mussten wir schon vom Intendanten auftreten, da waren wir untötbar. Das war ganz schrecklich.
Deswegen hören wir lieber
ja
Ulla Norden.
Gut. Jugendsünden und Liebesperlen.
Was war das gerade? Eine Liebesperle?
Ja, schon, oder?
Ja, natürlich. Bei Ulla sind es immer Liebesperlen. Also. Nicht? Das Erbgut.
Ja, Radio, als du angefangen hast, du hast es eben kurz erwähnt, bei RTL war einfach noch eine ganz andere. Es war damals neu erfunden worden, sozusagen mit einem neuen Moderationsstil. Was hat sich denn seitdem geändert?
Naja, ganz einfach die Konkurrenzsituation. Es gibt ja viel, viel, viel mehr Sender, ja. Es ist allgemein gut geworden, das Radio. Und das hat die ganze Landschaft gewaltig verändert. Das heißt, früher war man ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk allein selig machen. Als sich die ARD-Nacht, ich habe es gerade gelesen im Internet, wo ein Freund von dem, ein Kollege geschrieben hat von Christian, ja, der Rainer, den habe ich immer gehört in meiner Kindheit im ARD-Nachtexpress. Ihr müsst euch vorstellen, da es gab ja nichts anderes. Es gab das Fernsehen, hat dicht gemacht, ja. Kuhlenkampf hat irgendwas vorgelesen, Sense.
Stimmt.
Kein Programm, nichts mehr zu machen.
Sendeschluss.
Ja. Sendeschluss. Und wir haben dann weitergearbeitet. Die Sendung ging von 11:30 bis 6 Uhr früh. Und ich habe mir das so strukturiert ein bisschen. Immer den neuesten Hits am Anfang, dann eine Stunde Oldies und dann LP-Nummern. Also im Grunde genommen eine richtig interessante Angelegenheit. Und wir waren dann allein auf weiter Flur. Ich hatte einen Mann dabei, der telefonierte die ganze Nacht mit Hörern, weil die angerufen haben und so. Das gibt's heute nicht mehr. Das heißt, du musst dich heute anders positionieren.
Damals haben die Leute noch richtig zugehört. Heute hört man immer wieder, es ist ein Begleitmedium.
Naja, ein Sekundärmedium schon, aber ein wichtiges, also das von der Intensität her ist, glaube ich, nicht nachgelassen. Es gibt nur andere Empfangsmöglichkeiten. Denk mal ans Internet, denk mal an viele andere Möglichkeiten, die man hat, Radio zu hören heute als früher. Ne? Ich meine, der Sender, das Radio mit der Radio Luxemburg-Taste, das ist inzwischen nicht mehr modern, ja, aber inzwischen gibt es eben mehr Möglichkeiten, Radio zu hören und andere. Und deswegen sind natürlich auch viele Kollegen bemüht, ein Radio zu formatieren, damit der Hörer weiß, das habe ich von diesem Radio, diese Band. Breite wird mir angeboten. Früher hatte man die Chance, ein Familienprogramm zu machen.
Und das führte eben dazu, dass man heute auch zum Teil Moderatoren hat, die eben nicht viel zu sagen haben, außer den Namen des Senders und die Uhrzeit und das Dauergeclaime sozusagen.
Aber und nicht gleich mehr. Der neueste Hit von Robbie Williams, aber erstmal genau. Madonna.
Ja, so die Richtung, ja. Genau. Der aktuellste Verkehrshinweis und solche Dinge.
Genau,
ja,
schick mir die Mail ins Studio. Und
ja, das mag ich jetzt also nicht so furchtbar gern eigentlich, aber es ist halt auch ein Stilmittel. Ich glaube, dass wir bei der öffentlich-rechtlichen Anstalten haben wir immer noch die Chance, ein bisschen breitenwirksamer zu arbeiten. Ich habe ja sonntags ganz gern dieses Wunschkonzert auch, wo die Leute in der Tat eine Mail ein. In Stuttgart habe ich mal was ganz Lustiges gekriegt. Es war ein Päckchen und mit einer Packung Mehl drin. Mehl ins Studio. Das es ist kein Witz, es ist passiert,
ist
Mann.
Ist doch wohl nicht wahr.
Es ist passiert, es sollte ein Scherz sein.
Und das war eklig, das war E-Mail.
Wir nehmen ja nicht unbedingt das alles unbedingt zu uns, was unsere Hörer uns schicken. Nicht? Da würden wir dick und fett werden.
Ist es aber eigentlich nicht nur noch so, dass...
Okay, dann erst du.
Entschuldige. Dass die WDR4-Hörer euch regelmäßig Kaffeepäckchen und Spitzendeckchen selbst gehäkelte schicken, weil sie diese familiäre Bindung zu euch als Moderatorin und als Sender haben.
Wir sprachen ja vorhin von Menschen, die etwas darüber hinausgehen in der Beziehung zu den Leuten, die sie aus dem Radio kennen. Und da gibt es natürlich schon ganz viele, die uns nicht unversorgt sehen wollen. Also die denken schon, na, da zu Weihnachten, wenn der arbeitet, freut er sich riesig, wenn er einen Berg Schokolade kriegt oder selbstgemachte Marmelade, herrlich, ja, oder dergleichen. Oder ein paar Schals, also ich habe jede Menge Schals in der Kälte.
Wir warten hier im Erbgut seit 202 Sendungen auf die Geschenkkörbe. Sie kommen nicht.
Na, jetzt schon. Ja, was wollt ihr haben? Das wäre
zu hoffen.
Ich glaube,
Schokolade ist nicht schlecht, oder?
Schokolade ist eine Möglichkeit.
Fresskörbchen mit Bio-Vital und Thai-Ginseng.
Vita-Bor-Lecithin.
So. Ja, also gut, dass wir die Werbung hier machen dürfen, auch für diese entsprechende
Richtig,
Mittel,
wir kriegen da kein Geld.
Noch nicht. Nee, liebe Hörer und Hörerinnen, ja, machen Sie mal den beiden eine Freude und schicken Sie denen was zu essen.
Die können es gebrauchen.
Ja. Also selbstgemachte Marmelade, lecker.
Die Schlagerwellen an sich haben sich ja auch verändert. Also die meisten, es gibt ja einige öffentlich-rechtliche, haben sich in die Richtung verändert, dass jetzt mehr internationale Oldies und Evergreens gespielt werden. Wie gefällt dir diese Entwicklung?
Ach, die Entwicklung ist jetzt nicht unbedingt zukunftsfördernd, das weiß ich nicht genau, was daraus wird. Vor allem ist lustig, wenn ich mir die Programme anschaue, die ich als Musikredakteur gemacht habe vor 40 Jahren, entsprechen die fast identisch dem Programm, die wir heute haben. Also nur, dass es eben Oldies sind heute und da war es was aktuelle Titel mit Fleetwood Mac. Ja. Und anschließend, was weiß ich, Reinhard May oder so. Ich finde es schön, dass wir wieder eine Mischung haben, wo es sich ein bisschen öffnet. Also nicht nur jetzt der deutsche Schlager kommt und nicht nur internationale Oldies kommen, sondern dass eben also eine breitere Basis wieder vorherrscht. Finde ich ganz gut.
Aber es gibt auch einige Musikstile oder Richtungen, sage ich mal, Zielgruppen, die jetzt quasi hinten drüber fallen. Ne? Also man hört jetzt nicht mehr, was man früher auf WDR 4 hörte, Kaffeehausmusik, was früher im Kaffeekonzert war oder... ganz schrecklich fand ich ja, als die Schellack-Schätzchen abgeschafft wurden, muss ich zugeben.
Ja,
also das wird ja jetzt nirgendwo mehr gespielt. Da war der WDR ja auch schon eine Insel.
Ja. Es gab immer Spezialsendungen dafür und ich bin überzeugt davon, dass es auch bald wieder eine solche Sendung, eine Spezialsendung geben wird, wo auch immer. Das könnte bei WDR 3 zum Beispiel der Fall sein. Ne?
Stimmt.
Durchaus möglich. Es ist natürlich schon, die Musik aus den 30er, 40er Jahren hat spezielle Liebhaber. Nicht? Das ist also jetzt. Aber es ist in der Tat, es gibt eine Art von Musik, Filmmusik, Instrumentalmusik zum Beispiel, Chansons in erster Linie natürlich auch, die da schon ein bisschen zu kurz kommen.
Und wann sind wir soweit, dass Roger Hunt zu WDR 4 wechselt? Wir schon von Wechseln sprechen.
Der Roger. Ja, der macht ja, im Grunde genommen macht er die Musik. Ne? Der ist ja der Mann, der Mighty Quinn-mäßig drauf ist, ne? So ein Manfred Mann.
Yesterday. Ja. Du hast gerade schon Reinhard May angesprochen, der ja nicht nur als Reinhard May, sondern auch unter verschiedenen Pseudonymen Musik gemacht hat.
Naja, verschiedene Pseudonyme.
Also zwei.
Reinhard May in Frankreich. Er hat in Frankreich studiert, wie die Johanna übrigens auch, die berühmte Chansonsängerin, sind ja aus einem Stall sozusagen. Und in Frankreich kann man Reinhard ganz schlecht aussprechen, deswegen hat er sich einen anderen Namen gesucht, nämlich Frédéric May. Friedrich auch blöder, Frédéric May. Und da hat er wirklich unglaublich viel Erfolg gehabt in Frankreich. Das weiß man in Deutschland gar nicht so sehr. Liegt aber auch daran, dass es halt hier nicht so furchtbar viele Menschen gibt, die Französisch sprechen wollen, weil es eine sehr schwierige Sprache ist.
Und deswegen hören wir jetzt von Reinhard Frédéric May aus der Édition Française Volume 3 den Titel Au-dessus des Nuages.
So ist es und das kennt jeder.
Vent sud-ouest, piste 23, la légère s'éclaircit.
Ich wär gern mitgeflogen.
Okay. Der Reinhard natürlich. Ja, Reinhard May war das gerade als Frédéric May und da gibt's ganz, ganz viele schöne Lieder von ihm, muss man wirklich sagen. In Frankreich auch ein großer Star. Mehrere Preise auch gewonnen.
Wobei, Reinhard May hat ja schon auch besondere Texte, ne? Und das kommt den Franzosen, glaube ich, auch sehr entgegen, weil ja die ganzen Chansons auch sehr viel Tiefe haben, im Gegensatz zu einigen, sagen wir mal, neueren Produktionen des deutschen Schlagers zum Beispiel.
Ja, naja, es gibt einen typischen Schlager in Frankreich auch. Da gibt es ja dieses Lied Toutes les femmes sont belles, also dieses Rot sur les roses Original mit dem Franck Michael. Das ist ein Schlagersänger, der will nicht mehr und kann nicht mehr. Ne, wirklich nicht, aber Chansonnier, das heißt was anderes. Die Edith Piaf hat mal, glaube ich, gesagt, Chanson ist ein Stück gelebtes Leben, was da auf die Bühne kommt und das muss man schon dann auch beherrschen und da gibt es halt in Deutschland viel zu wenige, die es können. Wird auch nicht so gefragt mehr, leider. In der Kleinkunstszene gibt es eine ganze Menge interessante Leute auf dem Gebiet. Ja, Reinhard May.
Wir haben über viele Rollen von dir schon gesprochen. Den anfänglichen Schauspieler, den Radiomoderator, den Interviewer, auch den ja durchaus politischen Journalisten. Du hast ja nicht nur Musiksendungen gemacht, sondern auch Magazine, wo dann politische Beiträge und so.
Ja, natürlich, natürlich. Und du musst auch in der Lage sein, mit, was weiß ich, dem Ministerpräsidenten über was zu reden oder wenn jetzt irgendwas Schreckliches passiert, Tsunami zum Beispiel, ja, musst in der Lage sein, einen entsprechende wohlgesetzte Worte zu finden. Das geht nicht mit Geplauder, das geht nicht mit, da muss man einfach ein Gefühl haben für Ernsthaftigkeit und das gehört eben auch mit dazu, glaube ich. Insgesamt werden ja auch solche Leute heute gefragt auch. Ja. Es reicht ja nicht mehr heute rumplaudern zu können, sondern man muss halt im Grunde alles können heutzutage.
Kurz vor der Sendung kam die Eilmeldung, der neue Stuttgarter Oberbürgermeister ist Fritz Kuhn von den Grünen. Jetzt hat Stuttgart nicht nur einen grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, sondern eben auch einen grünen Oberbürgermeister. Was würdest du den fragen, wenn du den jetzt im Interview hättest?
Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, hast du gesehen, wie grün ich im Gesicht geworden bin? Was jetzt sind denn den Ministerpräsidenten oder den Kuhn?
Den Kuhn. Schon jetzt nach seiner Wahl.
Lieber Herr Kuhn, wie wird es Ihnen wohl gelingen, über sich selbst hinauszuwachsen und dem Amt gerecht zu werden? Das würde ich Ihnen gerne fragen.
Weil du glaubst, dass er...
Ja. Wobei ich den grünen Ministerpräsidenten Kretschmann, das ist ein Landesvatertyp, ne? Meine Damen und Herren, das ist dann schon nicht. Und der ist unglaublich beliebt bei den Menschen. Und ich will Fritz Kuhn jetzt nicht abträglich was dazu sagen, sondern ich glaube einfach, er ist gewöhnungsbedürftig. Als Stadtoberhaupt, wenn man bedenkt, was für Bürgermeister Stuttgart hatte, ich denke an meinen lieben, mir sehr gut bekannten Manfred Rommel, das war Erscheinungen, ja, und bei Fritz Kuhn.
Du klangst also gerade auch fast so.
Also, ja, das Schwäbische. Nein, aber das ist so, man muss ihm die Chance geben, jetzt schauen wir mal, was er draus macht. Ich hoffe nicht, dass diese Spaltung der Stadt Stuttgart durch Stuttgart 21 noch tiefer wird, das wäre schrecklich.
Du hattest auch noch eine weitere Rolle. Ich habe hier eine Platte von dir in der Hand. SDR 1, Rainer Nitschke präsentiert, so wie es damals war.
Ja, das war im Grunde genommen eine Idee, weil die CDs gibt's ja noch nicht so furchtbar lange, mal Titel, die nur auf LP vorhanden sind, auf eine CD zu pressen und den Menschen, die sowas gerne haben, zur Verfügung zu stellen. Und da gibt's die Firma Bear Family Records in Wollershode bei Bremen, und den kenne ich schon lange, den Chef Richard Weizen, ist auch so ein Verrückter, ganz gern auch die alten Schlager und alles Mögliche gerne fördert. Und dann haben wir gemeinsam gearbeitet und ein paar CDs rausgebracht. Ich selber habe keinerlei Anteil daran, weder finanziell noch sonst, nur Spaß.
Und warum ist dir das wichtig, dass man dieses, ja, dieses Kulturgut eigentlich bewahrt auf diese Art und Weise?
Ach Gott, wir hängen doch alle an irgendwas. Du sagst ja gerade, Erbgut heißt die Sendung nicht. Und da fällt dem einen oder anderen sicher irgendwas ein, was er mal gerne gehört hat und findet es nicht mehr. Und da möchte ich einfach den Leuten eben quasi das wieder an die Hand geben, was sie mal gerne gehört haben, was ihnen gefällt, was originell ist.
Wer ist dieser Rainer May?
Rainer May, als nächster Titel, ja,
steht mit dem
nicht.
Song, wie heißt er? Geh und fang den Wind.
Catch the Wind, Donovan im Original, deutsche Version, Rainer May. Reinhard wollte er sich nicht nennen, er wurde von der Plattenfirma Politer damals verdonnert, sich Rainer May zu nennen, aber nur für eine Platte, für eine Single. Und von der hat er sich dann sofort distanziert und wurde Reinhard May. Aber er konnte nichts machen, ich habe es trotzdem rausgebracht. Rainer May, geh und fang den Wind.
Könnte ich sagen, geh und fang den Wind.
Ob er ihn gefangen hat?
Weiß ich nicht, auf jeden Fall hat er ab und zu Wind gemacht, aber Reinhard May. Also ein wunderbarer Mensch, ich liebe ihn sehr und wir kennen uns ganz, ganz lange. Und ist völlig unprätentiös, auch er, ein großer Star, ist völlig unprätentiös. Also ein Mann, mit dem man sehr gerne zusammensitzt und seine Präsenz genießt. Geh und fang den Wind war sicher nicht die berühmteste Platte, aber seine erste.
Aber hat das dir jetzt übel genommen, dass du das nochmal rausgebracht hast?
Der war nicht erfreut. Musst du denn? Was? Aber das ist so wild, ist es auch wieder nicht.
Ja,
bitte. Nein.
Meine Herren.
Du wolltest auf Lolita hinaus, ne?
Du wolltest auf Lolita hinaus. Genau, die Film-Lolita oder die Sängerin?
Die Sängerin natürlich.
Ach, die Sängerin. Ja, wir haben ja mit Brigitte Bardot angefangen. Wir können ja einiges machen noch.
Was Brigitte Bardot wohl sagen würde, wenn man sie hier als Film-Lolita bezeichnet?
Naja, zu der Zeit war sie schon über das Lolita-Wesen hinaus, glaube ich, als sie das aufgenommen hat. Aber Lolita hat die Sängerin Lolita, zu der passt der Name auch nicht so unbedingt. Das war halt damals ein gängiger Name. Die hieß ja eigentlich Dita Zuza, so möchte man auch nicht heißen.
Da habe ich mal gelesen, dass die sich irgendwie in so eine Schublade gesteckt fühlte. Ist das so? Also so mit Seemannsliedern und
ja,
so.
Ja, nicht nur. Das war die gängige Zeit. Das ist alles super produziert damals, die Lieder. Und die hat ja irrsinnig Erfolg gehabt, die Lolita damit. Aber sie konnte einfach mehr. Sie hat Chansons gesungen. Es gibt sehr schöne Chansonplatten von ihr. Und sie hat auch viel Volkstümliches gesungen. Das ist so Stadehüpfer und solche Sachen. Mhm. Also das Frauenkäfer fliegt nach Mariabrunn und weg meine lieben Eltern wieder auf. Also solche Sachen. Oh. Ja, es gibt wirklich. Aber Seemann, deine Heimat ist das Meer. Das hat sie natürlich schon geprägt. Ist logisch.
Und das war ein Song. Wir haben eben die Beispiele gehabt, Erfolg in Japan, Erfolg in China als deutschsprachige Sänger. Und das ist jetzt eine Nummer, Erfolg in Amerika. Kommt ja für deutsche Künstler auch nicht so oft vor.
Nein.
Auch heute noch nicht.
Leider nicht. Die erste, die es gepackt hat, war Caterina Valente mit Malagenia 1954. Wurde Nummer 1 in Amerika und dann Jahre später, 1960, also Ivo Robic ist auch geschafft mit Morgen, aber nicht Nummer 1, war Lolita. Mit Seemann, deine Heimat ist das Meer. Wenn du heute AFN hörst, wenn es das noch gibt überhaupt, American Voice Network, die spielen das ab und zu noch, ihr habt das einiger Zeit gehört. Seemann, deine Heimat ist das Meer. Die deutsche Version mit Lolita war ganz oben in der amerikanischen Hitparade. Allerdings, so ganz die originaldeutsche Version ist es nicht. Es gab, hört's euch einfach mal an.
Seemann, deine Heimat ist das Meer. Seemann, Wind und Welle.
Mach einfach.
So, das passiert, wenn man den einen Titel zweimal auf dem Album hat.
Genau.
Genau, du überbrückst jetzt die Pause, die entsteht.
Das ist nämlich die falsche Nummer.
Nein, das ist nicht die falsche Nummer, es ist nur der falsche Titel in diesem Fall, aber nicht die falsche Nummer, die Nummer hat schon gestimmt, macht ja nichts. Nein, ich wollte eigentlich die Version jetzt zu Gehör bringen, die in Amerika erfolgreich war. Das ist schon fast identisch die deutsche Version, die wir gerade gehört haben, wir alle kennen. Wir haben von uns hingeträumt, bis mir einfiel Donnerwetter, da fällt ja was. Deswegen, Christian hat sofort die andere Version gefunden, nämlich die hier.
Von 7 auf 24 vorgespult und hier ist er.
Seemann, deine Heimat ist das Meer.
Wir haben es heute ein bisschen mit Übersetzungen im Stück für die englischsprachigen Hörer.
Ist das schön? Also ja, ich fand, es wäre doch schade gewesen, wenn wir die normale Version nur gespielt hätten. Absolut. Ich fand die englische Version, die ist eine große Rarität, ist in Deutschland, glaube ich, nie erschienen als Single. Wenn, dann hat es keiner gewollt.
Wie ist denn das zu erklären, dass die Amerikaner das so toll fanden?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich die Produktion, weil die war eine super Produktion, die klang international zur damaligen Zeit. Damals die Slow Rock, ne, das hat schon funktioniert, die Stimme von Lolita natürlich auch. Und das Gesamtbild dieser Nummer hat gestimmt, das hat den Amerikanern gefallen. Mhm. Und nicht nur, übrigens, in Frankreich war es auch nicht und in Dänemark.
Du hast jetzt in der Sendung schon immer wieder mal Katharina Valente angesprochen. Mhm. Eine der großen Universalkünstlerinnen, die Deutschland hat. Wie ist euer Verhältnis?
Sehr gutes. Ist ein Weltstar und auch sie gehört zu den Stars, wo man das Gefühl hat, man ist mit ihr befreundet, man kennt sich gut und man hilft sich. Es gab also einige zwischen Valente und mir sehr private Erlebnisse und Begegnungen, wo es ihr wirklich nicht gut ging nach der Scheidung von Roy Barthe, ihrem Mann und so. Man kennt sich privat sehr, sehr gut. Also und das ist ein sehr inniges Verhältnis gewesen bis vor einiger Zeit, wo ihr Bruder Silvia starb und hat sich zurückgezogen aus dem Showgeschäft und dann wollte sie eigentlich auch nicht mehr Kontakte dieser Art haben. Aber wir haben uns sehr, sehr, sehr gut gekannt über viele Jahre hinweg und sind uns als sehr gewogen. Und sie gehört ja zu den Künstlerinnen, die jetzt nicht nur mit dem deutschen Schlager, sondern man hat ja übel genommen in Deutschland auch, dass sie dann immer nach Amerika geht und weiß Gott wohin, Japan und so weiter, ihre Hits hat. Die hat ja in 14 verschiedenen Sprachen gesungen, die Katharina Valente. Und hat völlig außer Acht gelassen, dass sie letztlich auch Deutschland repräsentiert hat mit Malagenia, denn das war Nummer 1 in Amerika. Und sie hat ja zu jeder Art von Musik ihre Affinität. Kriegt ihr das zusammen? Bill Haley and the Comets und Katharina Valente?
Nicht wirklich.
Aber jetzt.
Vive le Rock'n'Roll.
I'm a long gang and a rock with me. Vive la Rock'n'Roll. On the boulevard in a vive la Rock'n'Roll.
Ja, 50er Jahre, ne? Also eure Jugend war es nicht, aber meine ist so gerade am Rande. Könnte ich gerade mal gucken damals. Ja, Mensch, ich muss eigentlich einer sagen, ich habe mich selten so wohl gefühlt wie heute Abend in dieser Sendung. Das macht irrsinnig Spaß. Es ist eine wunderbare Atmosphäre, die wir leider zu selten genießen können. Auch also öffentlich-rechtlich, wo auch immer, ja, weil es diese Art von Sendungen leider zu selten gibt, wo man ein bisschen quatschen kann. Jetzt hoffe ich, dass unsere Hörer das auch gemocht haben heute Abend, ja. Und wie sieht's bei euch eigentlich aus? Ihr brennt auch ein bisschen fürs Radio, Christian, ne?
Absolut. Wir sind beide, glaube ich, Radiomänner, ne, irgendwie. Ja. Machen zwar beide viel Fernsehen im Hauptberuf, aber hier bei Eldoradio. Jetzt dreht Herr Reinhard nämlich gerade die Rollen um. Jetzt ist er plötzlich der Moderator.
Ja, Fernsehen ist so eine Sache. Fernsehen, wie aufwendig ist das Fernsehen? Und ich habe eigentlich nicht so richtig begriffen, dass das Fernsehen bei so vielen Leuten so wichtig ist. Also es ist ein anderer Job eben einfach.
Es ist ein anderer Job und ich komme auch immer gerne zurück ins Radio. Ich könnte gar nicht damit aufhören, ehrlich gesagt.
Und deswegen, das ist ja auch ehrenhalber, was ihr hier macht. Das
heißt, absolut. Eldoradio, getragen von den Ehrenamtlichen.
Wertvollste Freizeit wird hier geopfert. Das muss den Hörern mal gesagt werden, ja. Statt die Jungs irgendwo in der Disco sitzen oder sonst irgendwo sich gebärden, ja, sind die hier brav im Studio und machen Musik für die Hörer. Finde ich klasse.
Das freut uns sehr, dass du Spaß gehabt hast hier, Rainer.
Ja, war ganz toll.
Fand's klasse, dass du hier warst. Ich würde jetzt gerne noch von dir wissen, Christian hat es gerade schon ganz uncharmant angedeutet, du bist jetzt 65 geworden.
Ja.
Wo möchtest du noch hin? Was ist so, hast du noch ein Ziel, wo du sagst, das würde ich gerne noch beruflich irgendwie
also solange packen. ich nicht aussehe 65 und so, also quasi das Image eines solchen Menschen habe, wir machen noch ein bisschen weiter. Nein, ich glaube, in dem Beruf, den wir da haben, es gilt für uns drei ja auch, der fließt weiter, da kann sich einfach aufhören. Ja, ein Schauspieler kann das nicht, ein Schriftsteller kann das nicht. Wir wollen es auch nicht, solange es geht. Ist doch klasse, wenn es den Leuten Spaß macht.
Du hast einen großen Schatz an Archiv, Interviews und so angedeutet.
Natürlich. Da,
aus diesen Sachen mal ein Buch schreiben, diese Dinge erhalten, weitergeben, wäre das so ein Ziel?
Da bin ich ja dabei und ich habe jetzt dadurch, dass ich nur noch den WDR habe, in Anführung, bis auf ein paar andere kleine Tätigkeiten nebenbei, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, mich um sowas zu kümmern. Ich bin dabei, das zu sortieren in meinem Kopf zunächst einmal.
Mhm,
auf jeden Fall.
Dann und wo geht's jetzt hin als nächstes? Von hier?
Von hier setze ich mich mal ein Mini am Bahnhof in Dortmund und fahre zurück nach Köln. Und erhole mich ein bisschen. Ich habe einen Tatort dann, der aus Stuttgart ja kam heute.
Stimmt.
Und freue mich über die Sendung, denk noch drüber nach auf der Fahrt nach Köln.
Dann freuen wir uns sehr, dass du hier gewesen bist, Rainer Nitschke. Und hoffen vielleicht, hörst du hier in 14 Tagen über eldoradio.de rein, wenn dann hier wieder ganz andere Musik läuft. Ja. Aber vielleicht auch welche, die dir dann gefallen wird.
Ich glaube schon, ich bin da ziemlich offen für jede Art von Musik. Es gibt Musik, die mir gefällt und welche, die mir nicht gefällt. Wenn es nicht gerade Lena ist, geht's schon.
Alles Gute dir, vielen Dank. Mit dem Mini zurück nach Köln und nicht mit dem Taxi nach Paris. Damit wollen wir uns rausschmeißen aus der Sendung. Ich bin Christian Beisen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Und ich bin Christian Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Auf Wiedersehen.
Habt noch einen schönen Abend.
Es ist nicht spät, geht nach Haus zu gehen. Es war leicht, es war schön und schön.